Wir haben Regionen, da ist AfD wählen mittlerweile normal und Grünen wählen, da bist du der Irre, der irgendwie das Land gefährdet. So, die Vorstellung, dass eine AfD auch Chancen hat, stärkste Kraft zu werden, das ist real. Und ich meine, wir schauen, glaube ich, auf 2029. Das ist aus meiner Sicht so ein bisschen Crunch-Time der Demokratie.
Money Matters, der Podcast über eine zukunftsfähige Finanzpolitik.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Money Matters. Diese Folge ist sehr besonders aus zwei Gründen. Zum einen, weil ich, Rasmus Andresen, Abgeordneter im Europäischen Parlament, die Folge alleine moderiere. Annalena Kümpel, die normalerweise mit mir durch die Folgen führt und dafür sorgt, dass es nicht zu kompliziert wird und wir eine Struktur haben, kann heute leider nicht und deshalb moderiere ich die Folge alleine. Und die Folge ist sehr besonders, weil wir einen ganz besonders tollen Gast haben. Sie hat in den letzten Jahren grüne Politik auf Bundesebene sehr stark geprägt. Sie war eine Zeit lang Sprecherin der Grünen Jugend, ist danach stellvertretende Bundesvorsitzende der Grünen gewesen und während der Ampeljahre Parteivorsitzende der Grünen. 2021 ist sie in den Deutschen Bundestag gewählt worden und bei der Bundestagswahl am 23. Februar, um die es heute auch gehen soll, ist sie erneut in den Bundestag gewählt worden. Ihr wisst wahrscheinlich schon, um wen es geht. Heute bei mir zu Gast ist Ricarda Lang. Hi Ricarda, herzlich willkommen. Wir wollen heute zusammen auf die letzten Wochen blicken, vor allem auf die Bundestagswahl, die auch aus einer grünen Perspektive, glaube ich, sehr aufregend gewesen ist, aber auch ein bisschen darauf gucken, was daraus gesellschaftlich folgt. Denn das Wahlergebnis hat ja nicht nur Konsequenzen für uns als grüne Partei, sondern ja vor allem auch für die Bundesrepublik und wahrscheinlich auch darüber hinaus für die Entwicklung in der Europäischen Union. Und deswegen würde ich dich auch vielleicht gleich zum Einstieg bitten, dann mal zu bewerten, wie du die Wahlergebnisse jetzt auch mit ein paar Wochen Abstand zum Wahltag bewertest, was aus deiner Sicht die Punkte sind, die aus einer grünen, aber auch aus einer progressiven Perspektive da im Zentrum stehen sollten.
Ich freue mich erstmal total hier zu sein und wie du sagst, es ist ja auch ganz spannend, nochmal mit etwas mehr Abstand auf diese Wahl zu schauen, denn viele Dinge kommen ja immer gleich in den ersten 24 Stunden, die großen Wahlanalysen, die dann manchmal auch vielleicht das sind, was man eh schon immer gesagt hat und jetzt nochmal alter Wein, neuen Schläuchen. Und ich habe sehr viel über diesen Wahlkampf nachgedacht innerhalb der letzten Tage, weil mir doch nochmal aufgefallen ist, wir haben ja jetzt hier ein großes Finanzpaket beschlossen, eine Reform der Schuldenbremse, nicht die, die wir uns gewünscht hätten, aber die Rausnahme der Verteidigungsausgaben und gleichzeitig ein sehr großes Investitionspaket, 400 Milliarden für Infrastruktur, 100 Milliarden für Klimaschutz. Und ich glaube, was ein riesiges Problem in diesem Wahlkampf war, war, dass es eine Hyperpolitisierung von Nebensächlichkeiten gab und eine Entpolitisierung von den realen politischen Fragen. Also wir haben über manche Nebensächlichkeiten von wer trägt welchen Pulli und wer ist cooler, wahnsinnig viel und engagiert diskutiert. Und gleichzeitig, abseits vom Thema Migration, das diesen Wahlkampf sehr stark dominiert hat, haben wir über die Frage der Finanzierung der Zukunftsausgaben, auch der wirtschaftlichen Stabilität in diesem Land, eigentlich fast wie so eine Nebensächlichkeit geredet. Warum sage ich das? Nicht, weil ich meine, oh, das war blöd irgendwie für uns Grüne, sondern weil ich glaube, dass wir gerade eine Krise der repräsentativen Demokratie erleben, und zwar eine Vertrauenskrise. Das erleben wir nicht nur in Deutschland und nicht nur in Europa, sondern eigentlich in fast allen westlichen Demokratien. Die Wahl von Donald Trump ist auch dafür ein Ausweis. Und da kann man natürlich das fast als so eine Art von eine Erleichterung sehen oder so ein bisschen so eine Entschuldigung im Sinne von, es läuft ja überall schlecht für die progressiven Kräfte. Ich finde aber, das macht's ja eigentlich noch viel schlimmer. Das zeigt ja eigentlich, wie viel größer der Auftrag ist und wie viel ernster das Problem ist, vor dem wir stehen. Und was insbesondere Friedrich Merz in diesem Wahlkampf gemacht hat, ist, die Dinge, von denen er weiß, dass sie passieren müssen, also wie eine Reform der Schuldenbremse zu verschweigen, und Dinge, von denen er weiß, dass sie niemals kommen können, ins Schaufenster zu stellen und damit eigentlich am Ende sich kein politisches Mandat abzuholen für das, was real passieren muss. Und ich glaube, wenn Wahlkämpfe gar nicht mehr als Legitimation für das politische Handeln, das danach kommt, gesehen werden, dann wird Politik auch als immer unehrlicher wahrgenommen. Und das halte ich gerade für ein Riesenproblem. Jetzt müssen aber wir Grünen uns natürlich fragen, warum haben wir es nicht geschafft, dem genug entgegenzusetzen. Weil es reicht ja nicht, mit dem moralischen Zeigefinger zu sagen, was die anderen blöd gemacht haben, sondern warum ist es uns eigentlich nicht gelungen, eine politische Perspektive daneben aufzubauen? Und für mich sind es so ein bisschen drei Dinge. Das erste ist, wir sind in den letzten Jahren seit 2017 sehr, sehr stark vorgedrungen in eine breitere Teile der Gesellschaft, haben mehr Leute erreicht und das war auch gut so. Aber bei diesem Wahlkampf haben wir uns was vorgenommen und zwar die Merkel-Lücke zu füllen, die eigentlich real für uns überhaupt nicht mehr da war. Von den Leuten, die 2017 noch Angela Merkel gewählt haben, ein Teil wahrscheinlich wählt überhaupt nicht mehr, ein Teil hat sich selbst radikalisiert in dieser Zeit und ist mittlerweile eigentlich auf einer Linie mit Friedrich Merz. Und ein Teil findet einen Friedrich Merz vielleicht zu altbacken, zu 90er Jahre, auch zu konservativ oder rechts in manchen Positionen. Aber die waren für uns überhaupt nicht mehr erreichbar. Während wir aber diese Merkel-Lücke gejagt haben, haben wir einen progressiven Teil der Gesellschaft zunehmend das Gefühl gegeben, ihr habt doch eh keine Alternative. Ihr könnt hier mal ein bisschen in der Ecke warten, während wir die Merkel-Lücke füllen und haben damit eigentlich eine neue, eine progressive Lücke aufgemacht. Die wurde am Ende von der Linkspartei gefüllt. Das wurde zum Ende hin des Wahlkampfs erkannt, dann versucht so ein bisschen mit einzelnen Wahlaufrufen das nochmal zurückzugewinnen. Aber so baut man ja kein Vertrauen auf und am Ende gab es dann eigentlich auch ein bisschen eine strategische Unklarheit. Da wollte man alles sein. Merkel-Lücke, die progressiven Wähler zurückgewinnen, irgendwie gegen Merz, aber irgendwie auch mit ihm zusammenarbeiten und alles so ein bisschen auf einmal. Das kam damit zusammen, dass mein zweiter Punkt, dass wir bestimmte strategische Fragen, die noch offen waren, gerade auch aus meiner Zeit als Parteivorsitzende, das will ich auch nochmal betonen, mir ist es immer wichtig, ich halte wenig von so Wahlanalysen, die sich auf einzelne Plakate und auch Punktepläne fokussieren und dann so ein bisschen taktisch da einzelne Punkte rausdrehen, sondern es geht dann strategisch um unsere Rolle und da schaue ich nicht nur auf die letzten drei Monate, sondern auch auf die letzten drei Jahre, also auch sehr selbstkritisch auf meine eigene Zeit als Parteivorsitzende. Und wir hatten da ein paar offene strategische Fragen. Wie kommen wir eigentlich weg von einem Eliten-Image? Wir versuchen, soziale Politik zu machen und werden trotzdem als die Partei der Besserverdienten wahrgenommen. Wie schaffen wir es, Klimaschutz zu setzen und auch Agenda-Setting zu machen in einer Zeit, wo der Zeitgeist sich zunehmend dagegen entwickelt hat? Und das konnten wir nicht so richtig auflösen, auch in dieser sehr kurzen Zeit, wo dann der Wahlkampf auf uns zukam. Und haben damit, glaube ich, einen Fehler gemacht, den man zum Beispiel auch in den USA gesehen hat, bei der Kamala Harris-Kampagne, eine sehr stark stimmungsfokussierte Kampagne zu machen. Und eine, die sehr stark auch ausgerichtet ist auf die Verteidigung der Institutionen, die Verteidigung der Demokratie. Das Problem ist, glaube ich, in einer Zeit, wo zunehmend mehr Menschen das Gefühl haben, die liberale Demokratie funktioniert gar nicht mehr für mich. Weil, das ist das Beispiel aus den USA, die Eierpreise in die Höhe sprengen, aber auch hier ich meine Miete gar nicht mehr bezahlen kann oder die Infrastruktur zunehmend kaputt geht und ich mich auf die Bahn nicht verlassen kann, dann reicht es nicht, wenn progressive Kräfte in so eine Verteidigungsrolle zurückfallen. Also wenn wir nur noch diejenigen sind, die den Status quo und das demokratische System gegen die Rechten und die Rechtspopulisten verteidigen, dann wird das, glaube ich, nicht am Ende viele Menschen dazu gewinnen, sondern ganz im Gegenteil, wir überlassen damit Veränderungen und durchaus auch Disruptionen, die von vielen Menschen gewünscht ist, denen, die damit die Demokratie kaputt machen wollen. Und der dritte und letzte Punkt ist, dass wir, glaube ich, als Grüne, und wir sind ja ein relevanter Teil auch eines progressiven Spektrums, unsere Rolle neu definieren müssen. Wir haben uns lange verstanden als Brückenbauer, als Bündnispartner in alle Richtungen, als diejenigen, die die Widersprüche miteinander versöhnen wollen. Und das ist ja eigentlich auch ein schöner Anspruch, dass es eine Partei gibt, die nicht als erstes sagt, wir setzen auf Spaltung. Das Problem ist aber, dass wir sehen müssen, in einem polarisierten Parteiensystem, und wir erleben in Deutschland ein zunehmend polarisiertes Parteiensystem, weil auch die Konservativen stärker nach rechts gerückt sind, führt dieser Ansatz eigentlich dazu, dass da auf der anderen Seite jemand steht, der hat gar keinen Bock auf diese Brücke und der hat ihn im Zweifelsfall abgefackelt, bevor da irgendjemand drüber gehen konnte. Und wir stehen noch so ein bisschen an der anderen Seite und wissen gar nicht, was passiert. Für mich heißt das nicht, dass wir den Anspruch, Allianzen zu bilden und auch Bündnisse zu schmieden, aufgeben sollten. Aber ich glaube, wir müssen erkennen, wo es reale Konflikte gibt. Nimm ein Beispiel. Der Häuslebauer aus meinem Wahlkreis in Schleswig-Holstein, aus deiner, Schwäbisch Gmünd.
Du bist herzlich willkommen. Häuslebauer gibt es bei beiden, glaube ich.
Und eine Mieterin in Hamburg, die haben ja an vielen Stellen erstmal ein gemeinsames Interesse, eine bezahlbare Energie. Wem dieses Interesse relativ egal ist, ist eine fossile Lobby, die bei beiden Seiten eigentlich vor allem relativ hohe Profite machen will. Das ist ein realer Interessenskonflikt, wo die beiden auf einer Seite stehen, eine fossile Lobby auf der anderen Seite. Und da muss dann auch mal Schluss sein mit einer rein Vermittlerrolle und Brückenbauerrolle, sondern da müssen wir in einem real existierenden Interessenskonflikt Position beziehen und sagen, wir setzen uns für diese bezahlbare Energie ein. Und ich glaube deshalb, für die nächsten Jahre muss es für einen progressiven Teil der Gesellschaft die Aufgabe sein, zu mobilisieren. Also ich glaube, wir müssen Zentrum als Grüne für diesen progressiven Teil binden, mit dem Ziel, den größer zu machen. Nicht jetzt 3% zwischen Linkspartei und Grünen der Opposition hinschieben, damit ist relativ wenig gewonnen. Um erstmal sicherzustellen, dass es demokratische Mehrheiten 2029 gibt, aber aus meiner Sicht auch andere und progressivere Mehrheiten ermöglichen.
Lass uns das ein bisschen abschichten und vielleicht nochmal. Nee, deine, die drei Punkte passen gut der Struktur für die nächste halbe Stunde, glaube ich. Lass uns nochmal bei dem Wahlergebnis und auch bei dem grünen Wahlergebnis anfangen, wo wir gesehen haben, dass, ich sag mal, aus einer Regierungskonstellation heraus im Vergleich der Ampelparteien, man sagen kann, das hat andere noch deutlich härter getroffen, aber wir sind nicht da, wo wir sein wollen. Wir haben den Anspruch, das Land zu führen und sind am Ende dann ungefähr auf dem Level rausgekommen, wie bei der letzten Europawahl, die ein halbes Jahr vorher war. Gleichzeitig, und das ist aber auch Teil des Ergebnisses, haben wir eine extrem krasse Mobilisierung gehabt. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber das ist ganz klar mein Eindruck. Ich meine, wir haben inzwischen, glaube ich, über 160.000 Mitglieder. Als ich mal bei den Grünen eingetreten bin, waren es knapp 40.000. Auch in den letzten Jahren sind wir, was die Mitgliederzahl anging, und das ist für eine Partei ja auch super wichtig, eine Struktur zu haben, die nachhaltig ist und gerade in so einer Partei, die vielleicht nicht so viel Geld hat, halt eben auch Aktivität dann halt eben bedeutet, wir einen extremen Zulauf gehabt haben und der viele Sachen, die in der Kampagne angelegt waren, insofern ja gut funktioniert haben, weil sich viele Leute uns angeschlossen haben, entweder weil sie Mitglied geworden sind oder weil sie zu einer Town Hall gekommen sind oder so. Also da ist ja auch vieles gut gelaufen, oder wie siehst du das? Und vor allem, wie würdest du sagen, warum dieser Unterschied? Also warum haben wir es geschafft, mehr Menschen in unsere Partei zu bekommen, auch für grüne Politik auf der einen Seite so zu begeistern, dass sie sagen, das Kreuz setzen reicht nicht, aber gleichzeitig auf der anderen Seite offenkundig es nicht geschafft haben, neue Milieus zu mobilisieren? Das zum einen, aber wie du ja auch gerade schon ein bisschen ausgeführt hast, ja durchaus auch in unseren Hochburgen Menschen verloren haben, die jetzt vielleicht bei den Linken sind oder vielleicht auch woanders, aber in Zahlen ist das, glaube ich, am deutlichsten an der Linkspartei zu sehen. Wie erklärst du dir diese Unterscheidung auch?
Also erstmal war das auch total meine Erfahrung. Ich habe noch nie so einen engagierten, mobilisierten Wahlkampf erlebt. Und ich habe ja doch auch schon einige in jetzt 12 Jahren innerhalb dieser Partei erlebt. Auch bei mir im eigenen Wahlkreis wahnsinnig viele neue Mitglieder. Leute, die sofort geschrieben haben, nachdem sie ihren Mitgliedsantrag abgeschickt haben und noch gar nicht angenommen waren, wo kann ich helfen? Immer wenn jemand sich gemeldet hat, will noch mal jemand heute Abend mit Haustürwahlkampf machen, haben sich sofort spontan Leute dazu angeschlossen. Und was ich auch spannend fand, gerade wenn ich es vergleiche mit der Europa- und Kommunalwahl, die ja einige Monate davor war, dass ich auch das Gefühl habe, dieses Feindbild ist sehr viel weiter zurückgegangen. Also nicht nur, dass auf der einen Seite es bei den Leuten, die wirklich uns sehr, sehr nahe stehen, Mitglied geworden sind, eine sehr starke wirklich auch Begeisterung und Euphorie gab, sondern auch, dass das, was wir bei der Europawahl noch stärker auch dann im Herbst bei den Wahlen in Sachsen, in Brandenburg, in Thüringen erlebt haben, dass Grüne wirklich zum Feindbild, zu einer Gefahr, zu ja dem Schlimmsten, was passieren kann. Ich meine, wir haben Regionen, und die gibt's auch heute noch, ich bin jetzt nicht naiv und denke, das ist alles weg, aber Regionen, insbesondere im Osten Deutschland, aber auch wenn ich mir manche in meinem eigenen Wahlkreis anschaue, auch die AfD-Ergebnisse, da ist AfD-Wählen mittlerweile normal und Grünen wählen, da bist du der Irre, der irgendwie das Land gefährdet. So, es sind schon Verschiebungen, die wir nicht auflösen konnten, aber was deutlich, deutlich zurückgegangen ist, dass ich schon gemerkt habe, dass wieder Leute, die uns vielleicht am Ende nicht gewählt haben, offener waren, gesagt haben, ach, das schaue ich mir mal an, oder oh, jetzt, diesmal habe ich sie nicht gewählt, aber gut, dass sie hier stehen und Wahlkampf machen. Und das sind ja zwei positive Entwicklungen, die man hier sieht, auf die man auch, finde ich, langfristig anknüpfen muss. Also wir sollten jetzt sowohl überlegen, wie binden wir diese Mitglieder, wie geben wir denen auch was zu tun, wie sorgen wir dafür, jetzt diese Kraft zu nutzen, weil in der Oppositionszeit ist ja das gesellschaftliche Wirken umso wichtiger und dafür sind unsere Mitglieder die wichtigsten Multiplikatorinnen. Und aber auch, wie schafft man es daran anzuknüpfen, dass wieder viele Leute eine andere Offenheit haben, mit uns ins Gespräch zu kommen, als das vielleicht noch während Zeiten der Ampel war. Und trotzdem ist es nicht übergesprungen. Und ich glaube, das sind aus meiner Sicht so ein bisschen drei Punkte wieder. Sorry, ich liebe drei Punkte Aufzählung. Aber das eine, das hatte ich vorher schon ein bisschen angesprochen, ist dieses Stimmungsthema. Ich glaube, dass Wahlkämpfe, die sehr, sehr stark stimmungsfokussiert sind, oft Leute, die schon überzeugt sind, total euphorisieren können. Auch hier wieder der Vergleich. Ich glaube, warum dieses Ergebnis in den USA ja viele auch hier auf unserer Seite des Atlantiks so schockiert hat, weil wir ja diesen Hype um Kamala Harris gesehen hatten. Wie man gesehen hat, wie sich Promi um Promi um Promi bekannt hat, wie Social Media geflutet wurde, wie wir alle dachten, boah, sowas könnte man im Wahlkampf gar nie hinbekommen. Und es trotzdem aber offensichtlich nicht wirklich übergesprungen ist auf die Gruppen, die fest auf der anderen Seite stehen. Das ist auch relativ unerwartbar, aber auch auf die Unentschiedenen. Und ich glaube, auch das haben wir hier ein bisschen erlebt, dass die, die bereits überzeugt waren, Robert Habeck ist ein guter Kanzler, die waren am Ende überzeugt, Robert Habeck ist das Beste, was diesem Land jemals hätte passieren können. Aber die, die davor gesagt haben, oh, da bin ich mir unsicher bei den Grünen, haben auch danach noch gesagt, ja, so schlimm wie vor einem Jahr fand ich sie nicht mehr, aber wählen würde ich sie irgendwie trotzdem nicht. Und ich glaube, da muss man schon überlegen, was sind die Themen, die diese Menschen umtreiben. Ich glaube, die wird man nicht mit Stimmung bekommen. Und haben diese Themen im Wahlkampf eine groß genug Rolle gespielt? Ich würde zum Beispiel sagen, bei dem ganzen Thema wirtschaftliche Stabilität und soziale Ungleichheit überhaupt nicht. Aber warum auch haben wir es nicht geschafft, sowohl die Themen zu setzen, als auch uns mit diesen Themen zu verbinden? Und warum haben wir es nicht geschafft, bei den Themen, die mit uns sehr stark verbunden sind, wie Klima- und Umweltschutz, das auch zu Themen zu machen, die den Leuten wieder was bedeuten? Dazu kam natürlich die Entscheidung von Friedrich Merz, hier im Deutschen Bundestag mit der AfD abzustimmen. Das hat nochmal eine sehr neue Dynamik, vor allem für die Linkspartei, reingelassen. Ich finde aber, wir machen es uns zu einfach, wenn man so ein bisschen sagt, da konnten wir ja gar nichts machen, weil wir konnten es nicht ausschließen, mit denen zusammenzuarbeiten, teile ich. Zum Beispiel, wenn das BSW reingekommen wäre und die einzige demokratische Mehrheit eine Kenia-Koalition gemacht werden, wäre ich dafür gewesen, das zu machen. Weil ich finde, dann einfach zu sagen, Neuwahlen oder Minderheitenregierung wären absolutes, ja auch Verantwortungsverweigerung gewesen. Aber ich glaube schon, dass wir deutlich härter auftreten können, hätten können gegenüber Merz, dass wir deutlich klarere Worte hätten finden können, dass man auch ein bisschen von diesem, aber eigentlich wollen wir doch, also ich glaube, das sind wir aus unserer Rolle, die Rolle war veraltet, aber wir sind nicht mehr rausgekommen. Wir haben eigentlich so ein bisschen agiert, als wäre noch 2021 und haben die Veränderungen, die Merz mit dieser Entscheidung auf den Weg gebracht hat, nicht wirklich anerkannt. Und das hat, glaube ich, viele Leute emotional sehr stark zur Linkspartei gezogen, weil man da diese Klarheit gesehen hat, die man sich, glaube ich, auch einfach emotional in diesem Moment da gewünscht hat. Und das Letzte ist eben genau diese Frage, wie schaffen wir es eigentlich bei den Wählergruppen, die sehr weit weg von uns sind, da wieder Ansatzpunkt überhaupt zu finden. Vielleicht war das auch gar nicht möglich in diesem sehr, sehr kurzen Wahlkampf. Also das kann sein. Aber ich glaube, so hatten wir das Problem, dass die sozusagen, die, die wir über die Ampel verloren haben, waren zu weit weg, um sie zu bekommen. Die, die uns eigentlich nahestehen, waren sehr emotionalisiert über diese Entscheidung, nicht nur emotionalisiert, sondern auch richtigerweise von Merz. Denen haben wir das Gefühl gekommen, wir sind nicht klar genug. Und da wurden wir irgendwie so zwischen zwei Welten zerrieben. Und ich glaube, diese strategische Unklarheit, die lässt sich am Ende eben nicht nur mit Stimmung überdecken, sondern es sind schon auch sehr reale Rollenfragen, die wir uns stellen werden müssen in den nächsten Jahren.
Du hast unter anderem auch angesprochen, dass wir Themen liegen gelassen haben. Ich frage mich das tatsächlich, ob wir die inhaltlich oder konzeptionell liegen gelassen haben oder ob wir die in der Ansprache liegen gelassen haben. Also wenn wir jetzt mal das Thema Mieten nehmen, bezahlbares Leben, bezahlbares Wohnen, dann haben wir auf der einen Seite Plakate gemacht zum Thema bezahlbares Leben, was mich sehr gefreut hat, auch als jemand, der das in den letzten Monaten und Jahren immer auch gesagt hat, dass wir oder wir in den Bereichen mehr machen müssen. Aber auf der anderen Seite haben wir gesehen, dass beispielsweise in Ballungszentren bei dem Thema die Linke eine Ansprache gefunden hat, die scheinbar besser funktioniert hat. Würdest du sagen, dass das ein Ansprachenproblem und ein ist, oder würdest du sagen, wir sind programmatisch, beispielsweise beim Thema Mieten, aber das kann man sicherlich auch auf andere Themen übertragen, unklar. Weil mein Eindruck ist, dass wir programmatisch in vielen Fragen eigentlich gar nicht so schlecht aufgestellt sind und auch gar nicht die schlechteren Ideen oder Konzepte haben oder so. Aber es vielleicht ein bisschen liegen gelassen haben, weil wir dann zu abstrakt gesprochen haben und nicht konkret genug oder vielleicht ja in der Zuspitzung uns nichts getraut haben. Wie siehst du das? Teilst du das? Oder würdest du sagen, wir müssen auch programmatisch nacharbeiten?
Ich glaube, an der allerersten Stelle ist es ein Glaubwürdigkeitsproblem. Und deshalb habe ich vorher auch gesagt, dass wir nicht nur auf die 3 Monate des Wahlkampfs schauen können, sondern auch auf die 3 Jahre davor. Und da muss man sagen, wir haben innerhalb dieser Ampelregierung ganz, ganz häufig gekämpft, wenn es ums Bürgergeld ging, wenn es um die Lohnfrage beim Tariftreuegesetz ging. Ich glaube, das ist aber sehr wenig nach außen getreten. Da haben wir dem auch nicht die Priorität zugesprochen, dass es das ist, was nach außen treten soll. Und wir waren natürlich, das muss man einfach am Ende anerkennen, Teil von einer Regierung, die bei der Verteilungswirkung keine gute Arbeit gemacht hat. Wir haben einzelne gute soziale Projekte auf den Weg gebracht, den Mindestlohn erhöht, das Kindergeld erhöht etc. Ich könnte jetzt auch eine längere Aufzählung machen. Aber wenn man sich am Ende anschaut, innerhalb dieser Regierungszeit haben vor allem Menschen mit einem mittleren und kleinen Einkommen profitiert oder eher Menschen mit einem hohen Einkommen, muss man sagen, es waren Menschen mit einem hohen Einkommen. Haben wir es geschafft, die Wucht, die diese Inflation, die Krise der Wirtschaft, der wirtschaftlichen Lage adäquat aufzufangen? Nein, haben wir nicht. Und bei Mieten, ne, ich glaube, das ist das stärkste Thema dafür, da haben wir einfach fast nichts auf den Weg gebracht. Und klar kann ich dann sagen, das war ein SPD-Ministerium mit Clara Geiwitz, das blockiert wurde von dem FDP-Ministerium von Marco Buschmann. Aber to be honest, wie viele Leute, wenn ich hier in ein Gebiet gehe mit sehr, sehr hohen Mieten oder mit Leuten, die ein sehr kleines Einkommen haben und die Mieten dort vielleicht mal gering waren, aber jetzt immer höher werden, wollen sich mit mir über Marco Buschmann und Clara Geiwitz unterhalten. Die haben die Erfahrung gemacht in den letzten Jahren, wo auch die Grünen mit in der Regierung waren. Es ist meine Miete teurer geworden, ist mein Lohn nicht im gleichen Maße gestiegen. Und ich glaube, das ist was, das kann man nicht einfach durch Plakate auffangen. Ich habe mich auch sehr gefreut und fand es auch gut, dass die Kampagne einen sehr viel stärkeren sozialen Fokus gesetzt hat, als es in der Vergangenheit der Fall war. Wie du ja auch schon gesagt hast, ein eigenes Plakat zum Thema Bezahlbarkeit. Aber ich glaube, wenn diese Glaubwürdigkeit in der Realität nicht da ist und auch wenn man uns nicht auch durchgängig kämpfen sehen hat für diese Themen innerhalb der Regierung, dann lässt sich das nicht überdecken mit einem Plakat. Und dann kommt dazu die ganze Frage von Agenda-Setting. Und da frage ich mich schon, ob wir nicht manchmal uns mehr Zuspitzung trauen müssen und auch mehr ein bisschen die Regeln des medialen Betriebs einfach zu durchbrechen. Denn wir hatten einen Wahlkampf, ich habe das schon gesagt, der war unglaublich stark dominiert von Migration. Also ich meine, dieses erste Duell, das mit Merz und Scholz stattgefunden hat, da ging es gefühlt die ersten 45 Minuten ausschließlich um Migration. Auch bei Migration ausschließlich darum, wer am Herzen abschiebt. Also noch nicht mal um Integration, um Fachkräfteeinwanderung, einfach nur um die Frage der Abschiebung. Und wir haben natürlich da, wo wir eigene Möglichkeiten des Setzens hatten, von irgendwelchen Plänen, die man rausgemacht hat oder eigenen Social Media Posts versucht, diese anderen Themen zu setzen. Aber wir haben uns dabei natürlich auch nicht getraut, mal richtig krass zuzuspitzen. Und das ist natürlich, wenn von der anderen Seite, das hat Merz im Bereich Migration gemacht, am ersten Tag werde ich das hier durchhauen. Das ist natürlich ein Anspruch, den man so nicht stellen sollte, weil er mit unseren demokratischen Regeln gar nichts zu tun hat, nur Enttäuschung produzieren kann. Aber ich glaube schon, hätten wir nicht zum Beispiel bei diesem Thema Mieten einen bundesweiten Mietenstopp als ganz klare Forderung, als Thema zu setzen, ne? Weil damit generiert man Aufmerksamkeit. Also wenn wir immer sehr zurückhaltend in der Formulierung, sehr kleinteilig, sehr im Detail sind, dann werden wir mit diesen Themen nicht durchdringen. Und solange diejenigen, die soziale Themen setzen, meistens das machen und diejenigen, die auf Law and Order und einen alleinigen Fokus auf Migration setzen, sehr, sehr klare Forderungen, sehr harte Worte finden, dann wird sich der Medienfokus immer zu zweiterem hin verschieben. Und ich habe mich auch gefragt, das habe ich auch nicht gemacht bei den Formaten, wo ich dabei war, ob man nicht zum Beispiel in solchen Talkshows, wenn man da sitzt oder Quadrille, whatever, und die fünfte Frage zur Migration kommt, einfach mal sagen, ey, ich habe hier gerade die Punkte dazu gesagt, die wichtig sind, weil es ist ja auch ein Relevanzthema, aber ich rede jetzt hier einfach mal über etwas anderes, weil es kann nicht sein, dass wir diesem Land reinreden, dass sie nur ein einziges Problem haben, während ja in den Umfragen von Themen wie das anders kommt. Das ist aber natürlich wieder ein Punkt mit Konfliktfähigkeit. Da wird eine Bild und eine Welt sagen, Grüne ducken sich weg und wollen nicht über Migration reden, aber man hätte vielleicht mal die Möglichkeit, ein großes Publikum mit diesen sozialen Themen, auch mit Klimaschutzthemen zu erreichen. Das heißt, ich glaube, wenn wir in einer Zeit, wo nicht mehr wie 2019 die Agenda eh in unsere Richtung geht, der Zeitgeist, die Millionen auf der Straße und von Fridays for Future, sondern wo wir unsere Themen kämpfen müssen, obwohl sie aber viele Leute interessieren, müssen wir da eine andere Bereitschaft haben zur Zuspitzung und auch eine andere Bereitschaft, manche mediale Regel zu brechen.
Ich finde das ganz spannend, auch vor dem Hintergrund, dass ein Kollege von uns oder ehemaliger Kollege, den wir, glaube ich, beide auch schätzen, Jürgen Trittin, in dem Buch, was er geschrieben hat, nachdem er abgetreten ist von der politischen Bühne, das auch so ein bisschen beschrieben hat. Ich kenne ja auch andere ehemalige Kollegen wie Reinhard Bütikofer und so, die eigentlich seit Jahren sagen, wir haben so ein bisschen diese Konfliktfähigkeit verloren und wir wollen von allen geliebt werden.
Ja.
Und für eine Partei, die Sachen verändern will, der muss klar sein, dass man nicht von allen geliebt wird. Und vielleicht ist es dann auch einfach mal egal, was in der Bild-Zeitung steht oder was Ulf Poschardt twittert, sondern vielleicht muss man sich ein Stück weit davon freimachen. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich würde gerne noch mal ein bisschen weg von uns als Partei und hin zu progressiver Politik insgesamt. Du hast das schon beschrieben. Schön für die Grünen, wenn wir beim nächsten Mal in den Städten wieder ein paar Wähler mehr von den Linken zurückgewinnen und die jungen Leute wieder stärker uns wählen. Aber das Problem oder die Krise von progressiven Kräften ist ja größer. So, wir sehen das in unterschiedlichen Ländern der Welt, in den USA, du hast das schon genannt, aber auch in den europäischen Nachbarländern, dass wir sehr stark in der Defensive sind, nachdem wir vor gar nicht so langer Zeit ja mal sehr stark in der Offensive waren. Also ich habe jetzt auch in Vorbereitung auf unser Gespräch heute nochmal dran gedacht, das ist ja alles noch gar nicht so lange her mit Fridays for Future.
Okay.
Wir hatten 2013 bei den Bundestagswahlen eine parlamentarische Mehrheit aus SPD, Grünen und Linkspartei aufgrund der Irren in der Linken, die jetzt mit Wagenknecht gegangen sind, hat es da nicht gereicht für eine Regierungszusammenarbeit. Aber nichtsdestotrotz, da kommen wir her. Und jetzt sind wir ganz woanders und jetzt stehen wir vor der Frage, ob der Plan der Faschisten der AfD aufgeht 2029 durch weitere chaotische Jahre und Verunsicherung dann stärkste Kraft im Deutschen Bundestag zu werden. Und die Frage für mich ist, du hast dazu schon ein paar Sachen auch gesagt, in Bezug auf uns, aber nochmal, wie schaffen wir das auch, insgesamt wieder die Diskurshoheit zu gewinnen als progressive Kräfte? Was müssen wir dafür tun, auch wohl wissend, dass zu progressiven Kräften halt eben dann auch Parteien gehören, die in sehr unterschiedlichen Rollen sein werden. Wir werden eine andere Rolle spielen als die Linke. Die Sozialdemokraten, ehrlich gesagt, ich beneide sie nicht, werden sehr schwierige Jahre in der Regierung haben. Aber nichtsdestotrotz wissen wir ja auch, dass sowohl parlamentarisch wie aber zivilgesellschaftlich wir wahrscheinlich nur gemeinsam auch wieder in eine andere Richtung einschlagen können. Was ist da dein Gedanke zu? Ja. Der geht ja auch über parlamentarische Arbeit oder über die Frage Koalitionen deutlich hinaus.
Auf jeden Fall. Also einmal halte ich diese Gefahr, die du gerade beschrieben hast, für sehr, sehr real. Ich weiß, dass es manche Stimmen gibt, die sagen, jetzt hat die AfD ihr Maximum erreicht und da werden die jetzt bleiben. Das haben wir aber eigentlich bei jedem Aufstieg von rechten Parteien immer wieder gehört. Ich würde sagen, diese Art der Beschwichtigung, so viel schlimmer wird es schon nicht kommen. Und es ist in sehr vielen Ländern deutlich schlimmer gekommen. Das heißt, die Vorstellung, dass eine AfD auch Chancen hat, stärkste Kraft zu werden, das ist real. Und ich meine, wir schauen, glaube ich, auf 2029. Das ist aus meiner Sicht so ein bisschen Crunch-Time der Demokratie. Wenn ich mir gerade die Karten der Wählerverteilung in meinem Wahlkreis anschaue, dann sieht das so ein bisschen so aus, wie es in Thüringen vor 10 Jahren aussah. Und Steffen Mau hat ja auch mal gesagt, dass wir gerne in Deutschland, auf Ostdeutschland, so ein bisschen schauen, als ob es ein Sonderfall ist. Es ist aber, wenn wir europaweit nicht umschauen, kann es auch, wenn es schief läuft, so was wie eine Avantgarde sein. Also wo sich einfach bestimmte Prozesse, die sich in den Ländern schon vollzogen haben, hier in Deutschland früher vollziehen, dann aber irgendwann auch auf ganz Deutschland ausgreifen. Und ich finde, das ist für mich auch die Hauptaufgabe, die wir haben, das zu verhindern, dass keine demokratischen Mehrheiten mehr bestehen 2029. Und jetzt könnte man aber sehr schnell daraus ableiten, das heißt Mitte und versuchen da alles zu halten. Das heißt es aber, glaube ich, aus meiner Sicht nicht. Weil wenn es nicht gelingt, für progressive Themen auch wieder, wie du sagst, eine Diskurshoheit, Leute zu erreichen, Leute zu überzeugen, dann werden wir Stück für Stück so ein bisschen wegdröppeln und sich allein auf die Union zu verlassen, dass die dann die Brandmauer hochhält, I don't really know, auch nach den Erfahrungen der letzten Jahre und vor allem jetzt ja auch der letzten Monate. Und ich würde da so ein bisschen, habe drei Gedanken, woher es kommt. Auf eins davon habe ich mehr eine Antwort, auf zwei davon finde ich wirklich schwierig. Das erste ist eben genau dieses Verteidigungshaltung. Also wir sind in der Defensive und wir haben auch angefangen, defensiv zu werden. Wir haben angefangen, das, die Institutionen, den Anstand, die demokratischen Regeln zu verteidigen, denen die sie jetzt abschaffen wollen. Aber das betrifft auch eine Zeit, wo sehr viele Menschen sich eigentlich auch sehr grundlegende Veränderungen wünschen. Wir haben ja nicht mehr eine Zeit, die sehr stark von Merkel geprägt ist, wo alle gesagt haben, es soll eigentlich alles so bleiben, wie es ist, nur ein bisschen mehr so oder ein bisschen mehr so. Ich glaube, gerade egal, wen die Leute wählen, wenn wir auf die Straße gehen sollen und sagen, es soll alles so bleiben, wie es ist, würde niemand mit Ja darauf antworten. Das heißt, man hat eigentlich einen relativ starken Wunsch nach Veränderung, den gerade progressive Kräfte, die ja traditionell für Veränderung stehen, überhaupt nicht mehr aufgreifen, weil wir so beschäftigt damit sind, die Demokratie zu verteidigen. Dann kommen zwei Dinge dazu und ich hatte da gestern, den würde ich auch sehr empfehlen für die Leute, die weitere Podcasts noch hören wollen, einen Podcast von Ezra Klein zu der Situation der Demokraten mit einem Meinungsforscher, so ein bisschen Data aufgebaut und das sind auch Entwicklungen, die man in sehr vielen westlichen Demokratenteams sieht. Das eine ist, dass man zunehmend eigentlich gar nicht mehr den ganz klassischen Ideological Divide hat, sondern einen Educational Divide. Also dass es eigentlich progressiven Kräften zunehmend weniger gelingt, Menschen aus der Arbeiterklasse zu erreichen und gleichzeitig sozusagen sich an den Unis immer mehr sozusagen progressiv durchsetzt. Und da, das ist vielleicht was, was jetzt erstmal eine SPD stärker trifft als uns, weil wir jetzt klassischerweise eh schon immer eine Partei waren, die nicht in diesem Spektrum arg weit vorgedrungen ist. Aber es ist natürlich für die Progressiven insgesamt ein Riesenproblem. Also wenn sozusagen das, die sich mal auf die Fahnen geschrieben haben, wir wollen eine gerechte Gesellschaft, wir wollen was tun für diejenigen, die hart arbeiten, diese Leute überhaupt nicht mehr erreichen und ehrlicherweise ja auch nicht mehr nur nicht erreichen im Sinne von, kann ich die, sind die ganz überzeugt von mir, sondern real auch erreichen. Also welche Zeitungen werden da gelesen? Wo kriegt man die Informationen hin? Das geht auch immer weiter auseinander. Ich hatte zu der USA-Studie gesehen, dass die Leute, die New York Times abonniert haben, in den letzten Jahren immer progressiver geworden sind und gleichzeitig es aber einen immer größeren Teil gibt, der gar nicht mehr erreicht wird von Demokraten. Ich glaube, davon lassen sich manche Dinge auch auf uns hier übertragen. Und dass wir eine zunehmende Geschlechter-Divide haben. Also dass Frauen, das ist in der Jugend immer stärker, tendenziell linker oder progressiver wählen, Männer aber immer stärker, mittlerweile nicht mehr konservativ, sondern tatsächlich auch recht bis rechtsextrem. Und auch da habe ich eigentlich keine befriedigende Antwort. Ich bin da sehr am dran rumknabbern. Ich glaube schon, dass man da immer überlegen muss, was ist eigentlich auch ein positives Männlichkeitsbild? Wie erreichen wir diese Leute? Weil es, glaube ich, eine ganz starke Verunsicherung gibt. Und die wird dann mit so einem, okay, ich muss ein starker Mann sein, ich muss einfach nur leisten etc. durchgebracht. Und das ist, glaube ich, auch eine Entwicklung. Ich finde es spannend, was du angesprochen hast. Viele progressive Erfolge sind ja gar nicht so endlos lang her. Wir hatten Obama in den USA, wir hatten den Sieg nochmal von Joe Biden, der ja durchaus auch zum Beispiel mit dem Inflation Reduction Act eine sehr viel weitgehendere progressive Politik durchgebracht hat, als man ihm am Anfang zugetraut hatte. Und wir hatten hier Fridays for Future in Deutschland. Und aus meiner Sicht ist dieses, was wir gerade mit diesen Tech-Bros erleben, also auch die Musk, Trump etc. zur Welt, auch eine Gegenreaktion auf das. Also es gab die progressiven Erfolge, es gibt gleichzeitig jetzt gerade eine sehr große Krisenhaftigkeit der Gegenwart, eine sehr große Verunsicherung und deren Antwort auf diese Verunsicherung ist Egoismus. Also du machst dir Sorgen, scheiß doch drauf. Klimakrise, alles nur erfunden, musst dir keine Gedanken machen. Nach mir die Sintflut, wie es deinem Nachbar geht, musst du dich ja noch nicht jucken. Wer arm ist, ist doch selber schuld, du kannst dich aber hocharbeiten, insbesondere wenn du noch ein weißer Typ bist. So. Und da befinden wir uns eigentlich gerade in einem grundlegenden Kampf um die Freiheit. Also ist die Freiheit eigentlich die Freiheit der wenigen? Vor allem reichen Männer, die sich untereinander die Welt aufteilen, sowas wie eine Oligarchie aufbauen, oder ist es die Freiheit der vielen? Und ich glaube, wir müssen viel mehr wieder füllen, was heißt dieses Freiheit der vielen? Was braucht es dafür? Welche Veränderungen, welche auch sehr grundlegenden Veränderungen? Das eigentlich wieder zu unserer Linie der Auseinandersetzung zu machen. Ne? Und das wird aber auch heißen, dass es andere Rollenaufteilungen braucht. Das, was du gerade angesprochen hast. Denn wir haben ja in Deutschland nicht eine progressive Partei, wie es mit den Demokraten in den USA der Fall ist, sondern wir haben mehrere. Und ich habe, wie gesagt, keinen Bock, dass wir jetzt anfangen, uns nur noch ein bisschen hin und her zu schieben. Also ich sage jetzt mal in der Opposition zwischen uns der Linkspartei. Man kann jetzt ein städtisches, progressives Milieu sich da wahnsinnig die Augen rausreißen beim Versuch, wer von denen ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger bekommt. Gleichzeitig, glaube ich, gibt es Leute, die wir als Grüne erreichen können, im eher liberalen Bürgertum, die wird eine Linkspartei nie erreichen. Es gibt aber auch Leute, die erreichen können in bestimmten Vierteln, wo es so eine starke Form von Deklassifizierung und auch Sozialabbau stattgefunden hat, dass es zumindest ein sehr, sehr, sehr weiter Weg für uns ist, da irgendwie noch Vertrauen aufzubauen. Und ich glaube, es wäre schon die Frage, schafft man es, unterschiedliche Rollen eher auch als Mehrwert zu sehen? Das müsste zum Beispiel Vernunft bei sehr grundlegenden Fragen der Außenpolitik bedeuten. Das ist ja gerade da der größte Divide an der Stelle. Also ich habe mal das Gefühl, bei der Linkspartei endet der Antifaschismus dann doch stärker an der östlichen Grenze Deutschlands. Aber eigentlich wäre das eigentlich ein Ziel, weil ich schon finde, es muss auch darum gehen, wieder andere Mehrheiten zumindest mal möglich zu machen in diesem Land. Ich glaube nämlich, wenn Progressive dauerhaft nur vor der Frage stehen, wer von uns jetzt mit Christian Lindner oder Friedrich Merz regiert, dann wird das mit der Diskurshoheit ganz schön schwierig werden.
Ich finde das ganz interessant. Mir hat vor ein paar Tagen eine Journalistin hier in Brüssel bei so einem dieser typischen Abendempfänge, wo man sich so über den Weg läuft, die es in Brüssel genauso zu aufgibt wie in Berlin, gesagt, dass wir eigentlich wieder mehr Klassenkampf und weniger Kulturkampf brauchen. Jetzt mal unabhängig von den Begriffen, die kann man irgendwie gut finden oder nicht. Aber das, was sie damit zum Ausdruck gebracht hat, ist ja eben auch genau diesen Konflikt, finde ich, deutlich zu machen, den du gerade beschrieben hast. Von so einer kleinen Tech-Elite mit oligarchistischen Zügen, kann man ja schon sagen, die das Land für sich irgendwie aufteilen wollen, die Macht aufteilen, um selbst ihr Vermögen immer weiter zu steigern. Und um das hinzubekommen und davon abzulenken, führen sie halt eine Auseinandersetzung um Themen, wo mir dann dieselbe Journalistin gesagt hat, dass sie auch total genervt ist, dass die Grünen die ganze Zeit nur wollen, dass sie gendert und so weiter als Journalistin, was wir ja gar nicht wollen. Ja?
Was richtig lustig ist, weil das ja so ein komplettes Zerrbild ist, aber ich würde ja total zustimmen, dass dieses, und das finde ich auch einen wichtigen Punkt, wenn wir von mehr Konfliktfähigkeit reden, welche Konflikte? Das heißt nicht, dass wir jetzt mit größerer Werf für die Brötchentaste oder das Gendern kämpfen, ne? Sondern genau das rauszuarbeiten, wo gibt's reale Interessenkonflikte, und ich finde auch bei diesen Tech-Bros, ich will nicht Elon Musk dafür kritisieren, dass er irgendwo ein dummes Wort verwendet hat, sondern dass es ihm am Ende darum geht, den Staat als Ganzen abzubauen und einen Zustand zu schaffen, den ich als Milliardär gut überleben kann. Also nicht ich als Milliardär, sondern wenn ich Milliardär bin. Kinderbetreuung, kann ich mir alles privat leisten. Private Security statt Polizei rund um mein Gated Community, auch kein Problem. Wenn Flutkatastrophen kommen, wird es mich im 25. Stock auf meinem Penthouse nicht als Ersten treffen. Und ich glaube, wir müssen rausarbeiten, was bedeutet es aber für normale Menschen? Das bedeutet weniger Polizei und Sicherheit. Das bedeutet weniger Betreuung. Das bedeutet weniger finanzielle Unterstützung bei Flutkatastrophen und keine Klimaanpassung. Und ich finde auch, also total wichtiger Punkt, diese Konfliktfähigkeit muss sich auf reale ökonomische Konflikte fokussieren und nicht auf Ablenkungsdebatten, denn das wünschen die sich ja. Das wünscht sich ja eine AfD, dass die Grünen jetzt schriller werden, wenn es um Kulturkämpfe geht. Und Dinge fallen sollten wir ihnen auf jeden Fall nicht tun.
Ja, absolut. Und ich glaube auch tatsächlich, du hast jetzt mehrfach referiert und wir werden die Podcasts auf jeden Fall auch verlinken auf US-Podcasts, die in der Tat sehr, sehr spannend sind, auch ein bisschen diesen Brückenschlag zu nutzen. Also ich hatte so nach den Wahlen, ich war in der Woche vor den Präsidentschaftswahlen noch selbst in Pennsylvania unterwegs, so eine große Frustration, auch weil ich, nachdem ich dort war, allen Leuten erzählt habe, das wird gut gehen. Die Demokraten erzählen mir vor Ort in Pennsylvania, dass sie nicht mal knapp verloren haben am Ende des Tages. Die haben so eine gute Mobilisierung, das wird schon alles hinhauen. Ist ja auch total von blenden lassen. Ja. Obwohl ich auch bei Veranstaltungen der Republikaner war und nicht nur bei den Demokraten unterwegs gewesen bin, dass wir dann danach so ein bisschen die Reaktion hatten, jetzt müssen wir uns abgrenzen. Jetzt müssen wir irgendwie mit Trump umgehen und auf die Zölle eine Antwort finden und keine Ahnung, unseren eigenen Weg gehen und mehr in Sicherheit investieren. Das ist auch alles richtig. Aber gleichzeitig halt eben auch zu gucken, was passiert da eigentlich sonst noch in den USA. Also wie bauen die eigentlich jetzt gerade in Echtzeit live den Staat um? Weil das genau dasselbe Drehbuch ist, was Rechte hier halt eben auch machen wollen. Mhm. Und wo wir hier im EU-Parlament und inzwischen, würde ich denken, auch hier im Bundestag sehr, sehr viele Menschen sitzen habt, die genau dasselbe vorhaben mit unseren Gesellschaften. Und dann auf der anderen Seite aber auch zu sehen, dass es auch kluge Köpfe gibt in den USA. Du hast jetzt mit Ezra Klein Journalisten genannt, auch von der New York Times. der in der Tat einen sehr spannenden Podcast rausbringt, aber auch im politischen Raum. Ja, die ganze Bewegung rund um Bernie Sanders und AOC, der war vor anderthalb Jahren mal auf Europatournee, ich glaube bei euch in Berlin auch und auch bei uns in Brüssel. Und wenn man dann auch mal die Gelegenheit hatte, sich dann auch direkt mit ihm und vor allem auch mit seinen Leuten zu unterhalten, dann sieht man, dass wir da auch noch Luft nach oben haben, voneinander zu lernen und auch in der Zuspitzung zu schauen, wie progressive Kräfte, halt eben weil es eine globale Entwicklung ist, auch gemeinsam wieder stärker werden und jetzt nicht so in die USA gucken und den Kopf darüber schütteln, was Trump da jeden Tag macht. Da sollten wir inzwischen klüger sein.
Ja. Auf jeden Fall, das teile ich sehr. Und das ist ja auch was, was wir in den letzten Jahren gesehen haben, dass die rechtsextremen Kräfte oft viel enger vernetzt sind, viel mehr voneinander lernen und auch viel mehr interne Meinungsunterschiede halten, die es immer gibt, wenn du mit Kräften aus unterschiedlichen Ländern zusammenarbeitest, einfach aushalten können, weil es mehr so ein gemeinsames Ziel, und das ist, glaube ich, genau dieser Staatsumbau hin zu Autoritarismus gibt. Und da müssen wir auch, und ich meine, da spielt ihr auch auf der europäischen Ebene eine total wichtige Rolle, glaube ich, viel mehr voneinander lernen, viel mehr unterstützen, weil ich meine, wir sehen Länder, wo das schon viel weiter fortgeschritten ist, als hier der Fall ist. Da können wir vielleicht lernen, was sind die Strategien, was hat funktioniert, was hat aber auch nicht funktioniert, und gleichzeitig auch Wissen an andere weitergeben. Das ist auch nochmal was ich sehr gelernt habe in diesen Jahren. Wir haben eigentlich bestimmte Dinge, die sich immer progressiver auf die Fahnen geschrieben haben. Internationale Vernetzung, Kampf für Veränderung, auch so eine Freiheit im politischen Auftreten. Ne? Die haben wir total den Falschen überlassen. Damit hat ja eigentlich wie so ein Rollenwechsel auch stattgefunden. Ich glaube, das ist auch eine Wahrnehmung, die viele in diesem Wahlkampf mit Trump hatten. Ich sag mal, Bernd Ulrich von der Zeit hat mal gesagt, eine ganze Lüge der Populisten ist immer stärker als die halbe Wahrheit der Demokraten. Und dass mittlerweile in diesem Lügen, was offenes Lügen ist, aber die Rechtspopulisten wahnsinnig frei und bei sich wirken und oft die Demokraten daneben sehr gehemmt, sehr unsicher und eigentlich auch nicht wirklich aussprechen, was sie wollen. Und da wird er nicht gelogen, aber es wird so ein Teil der Wahrheit weggelassen, weil man will auch niemand Angst machen. Oh Gott, man darf auch niemand überfordern und lass mal noch ein bisschen zurückhaltender werden. Und ich glaube, dass diese gehemmte Position, die ja eigentlich kommt, weil man Angst vor den Rechtsextremen hat, also sozusagen zu sagen, nee, lass uns mal mehr zurücknehmen, kein Öl ins Feuer gießen, keine schlafenden Hunde wechseln, am Ende denen den größten Spielraum gibt, weil wir irgendwie zurückhaltend, unfrei und vielleicht am Ende auch ein bisschen unehrlich wirken, während die wahnsinnig frei und fast auch, man muss sagen, aber ein bisschen Spaß dabei haben. Und ich glaube, das sollte auch so ein bisschen so ein Learning sein, offener zu sagen, was ist, auch wenn man damit andocken wird oder auch mal gegen Wände laufen wird, um auch diese Ehrlichkeit und Freiheit wieder zu was zu machen, was Progressive beanspruchen können.
Vielen Dank, liebe Ricarda. Das finde ich, ist ein guter Abschlusssatz und auch ein guter Handlungsauftrag. Ich bin sehr gespannt, wie das in den nächsten Monaten auch bei uns weitergeht. Und sobald dann die neue Bundesregierung leider ohne uns dann auch ins Amt kommt, wird das, glaube ich, für uns auch nochmal eine sehr spannende Zeit und auch progressive Kräfte zu sammeln. Da kann ja auch eine Chance draus wachsen, dass wir vielleicht jetzt auch ein bisschen Freiheit dafür haben, Sachen zu machen. Vielen Dank auf
Danke
jeden Fall
dir.
für das Gespräch und auf bald.
Auf bald. Alles Gute. Liebe Grüße nach Brüssel. Ciao.
Vielen Dank an alle, die bis hier gehört haben. Es würde mich total freuen, wenn wir miteinander in Kontakt bleiben. Wenn ihr Themenwünsche oder Fragen habt, dann meldet euch gern beispielsweise über Social Media direkt bei mir. Falls euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn und empfehlt ihn gern euren Freundinnen. Und lasst sehr gern eine Bewertung da.
Money Matters ist ein Podcast von und mit Rasmus Andresen, Abgeordneter der Grünen im Europaparlament. Produziert von Bosepark Productions.